Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Was für eine Woche.
Jo. Wuff. Wie immer viel passiert, Winter. Ne?
Ich meine, es ist zwar Herbst, aber ich glaube, in meinem Kopf gibt's den Herbst und den Frühling nicht mehr. Es einfach wechselt sofort von Sommer zu Winter.
Ja, es ist ziemlich frostig geworden, so mit einem Fingerschnippen, ne? Letzte Woche 30 Grad und jetzt bibbert man sich schon draußen einen ab.
Was?
Micha ist okay. In Köln wieder mal die Ausnahme.
Köln ist immer die Ausnahme.
Nicht mehr lange.
Köln ist nicht mehr lange die Ausnahme oder du bist
nicht
mehr
lange. Nein, ich bin gerade ganz massiv auf Wohnungssuche. Und zwar außerhalb von Köln.
Jo.
Deswegen Däumchen drücken, dass ich relativ schnell was finde, damit ich dann nächstes Jahr den ganzen Mist hier nicht mehr mitmachen muss.
Kein
also
Karneval
nichts gegen Köln,
mehr.
Aber ja, genau, das meinte ich damit. Obwohl, nee, nächstes Jahr werde ich irgendwo noch mitmachen, so schnell wird das wohl nichts werden, aber ja. Nein, Sumikai verlegt seinen Sitz raus aus Köln.
Und es ändert sich für die Zuhörer nichts.
Nein, außer dass ich vielleicht ein, zwei Mal nicht da bin, aber das wird jetzt, glaube ich, nicht so schlimm werden.
Das überleben wir, gerade so, mit Ach und Krach.
Ich weiß ganz genau, wenn ich mir die Folge anhöre, dann höre ich euch da beim, oh, noch ein Sektchen, Stößchen.
Hast du noch so Konfettibomben explodieren? Nein,
naja,
Spaß.
So ungefähr.
Das stelle ich mir aber auch immer vor, wenn ich mal nicht da bin. Also von daher, mach dir nichts drauf. Ich glaube, wir haben uns alle dieselben Gedanken.
Nein. Das haben wir noch nie gemacht.
Ja, das sagt ja alle. Ich weiß ja nicht, was rausgeschnitten wird, nicht wahr?
Nein, ich kann nicht mit Sekt anstoßen. Ich trinke keinen Alkohol.
Ach, es gibt auch alkoholfreien Sekt, dann kriegst du so eine Flasche.
Ja, toll, ich soll hier dann bei Robbie Bubble sitzen oder was.
Ja, ich habe auch gehört, es gibt sowas wie Hello Kitty Sekt. Mit Erdbeergeschmack.
Du, Micky geht dir hinterher, wenn sie die ganzen Rülpser rausschneiden muss.
Das glaube ich.
Es gibt Leute, die auch mit sowas Geld verdienen. Aber gut, ich glaube, wir sollten mal wieder zurück nach Japan kommen.
Oh ey, hör mal bloß auf. Kriegt ihr eigentlich auch immer ständig bei YouTube diese komische Werbung für YouTube Premium?
Nö, ich habe einen Adblogger. Sag ich jetzt mal so ganz frei.
Bei mir funktioniert das leider nicht. Da ist ja mittlerweile so, das alles könnt ihr hören, wenn ihr YouTube Premium abonniert. Da denkst du ja so, Mädel, wenn ich dir zuhören müsste, wie du irgendwelche komischen Wörter runterflüsterst, da wird mir ja ganz...
Das finde ich aber auch gruselig. Das mag ich überhaupt nicht, wenn Leute so ASMR-Videos mit Geflüster machen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Okay.
Aber da hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die finden das anscheinend entspannt, wenn jemand so eine fette Gurke ins Mikro knuspert.
Ich will es gar nicht wissen, nein. Das ist KI-generiert und das ist so dermaßen daneben, dass man das als Werbespot ausspielt. Hilfe. So, aber fangen wir an, drücken wir uns nicht weiter vor Politik und fangen wir auch gleich mal mit Politik an. Denn es ist Wahlkampf in Japan. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die LDP hier einen neuen Vorsitzenden wählt. Übrigens, dieses Mal ist ein bisschen was anders, denn es ist nicht gesagt, dass dieser Vorsitzende auch gleichzeitig Premierminister wird. Also schon, aber nur mit einem Trick. Weil normal ist es so, dass der neue Vorsitzende der LDP immer das Unterhaus auflöst, also Neuwahlen ausruft, um eben diese kurze Popularitätswelle, die Premierminister komischerweise dann immer haben, auszunutzen, um eben regulär gewählt zu werden. Das wird sich die LDP dieses Mal allerdings wohl nicht trauen, jedenfalls sagen das parteiinterne Stimmen, denn die Wahlergebnisse sind in der letzten Zeit ein bisschen schlecht gewesen, ne?
Ja, und bei Ishiba hat es letztes Mal auch tatsächlich nicht funktioniert. Er hat nicht unbedingt mit seiner Welle an Begeisterung dann einen Sieg daraus geholt, durch das Auflösen.
Ja, also insofern könnte schwierig werden. Hinzu kommt, dass aber trotz allem gewählt werden muss. Logischerweise müssen dann die Oppositionsparteien ran und das nutzen sie gerade ganz gut aus. Und es gibt eine Partei, mit der muss die LDP zusammenarbeiten und das ist die Nippon Ishin. Und die ist ja bekannt, dass sie doch ein bisschen konservativer ist, um das vorsichtig auszudrücken. Dementsprechend hat sie jetzt auch Bedingungen gestellt. Und zwar fordert sie einfach mal eben so ganz kurz nebenbei eine Obergrenze für Ausländer in Japan.
Eine Obergrenze. Das ist wieder auch mal ein undefiniertes Wort bei denen. Ne? Mhm. Das ist das Problem. Normalerweise solltest du auch Sachen kritisch unter die Augen nehmen, ob was Positives dabei wäre, egal ob es die Konservativen von sich geben oder nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn die davon reden und fordern, dass Japan mal einen gescheiten Plan hat für die Einwanderung und eine Integrationspolitik, ne,
das ist durchaus das ist durchaus richtig. Das Problem ist, dass man merkt halt, dass dieses Papier ein absoluter Schnellschuss wegen der San Saito ist.
Ja.
So, und da ist halt wirklich das Problem, naja, es ist ein Schnellschuss. Das funktioniert so nicht.
Nee.
Ich meine, Japan braucht einen Plan für die Integration. Ja, das definitiv. Ne, weil im Prinzip ist es so, okay, ihr seid jetzt hier, dann macht mal. Es gibt keine Integrationskurse so richtig. Im Prinzip einfach nur, ja, sind jetzt da. Ne, also so typisch einseitige Integration kennt man ja leider aus Deutschland auch. Da wäre es vielleicht mal eine Idee, endlich mal was zu machen, weil man möchte ja mehr Ausländer als Arbeitskräfte ins Land holen. Dementsprechend sagen allerdings auch ganz viele Kritiker und Leute, das reduziert Arbeitskräfte, ja, eben einfach nur, oder Ausländer einfach nur auf Arbeitskräfte. Nichts anderes. So kann das nicht funktionieren. So wird doch niemand in einer Gemeinschaft aufgenommen.
Ja, die bleiben dann getrennt, wenn die sowieso nur fürs Arbeiten da sind und irgendwann wieder nach Hause gehen. Ne?
Richtig.
Und dann hast du die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, die bleiben und werden noch stärker. Und ja, sag mal, haben die sich dazu geäußert, was ihre Obergrenze bedeuten soll? Also ein Maximum pro Jahr oder eine tatsächliche absolute Obergrenze im Sinne von wegen ab 3,5 Millionen ist Schluss und dann nehmen wir keinen mehr auf?
Nein.
Oder wie?
Nein.
Auch interessant, okay.
Allerdings ist das Thema Ausländer auch allgemein in diesem Wahlkampf sehr stark vertreten, weil irgendwie haben alle bis auf einen Kandidat von den Fünfen gesagt, ja, wir müssen halt hier ein bisschen was tun, wir müssen halt eben begrenzen, wir müssen Ausländer stärker kontrollieren und natürlich auch in dem Fall tatsächlich Touristen.
Hallo? Ist der allergisch gegen Geld oder was?
Touristen
begrenzen. Ich meine, das Ding, was gerade die Wirtschaft noch ein bisschen belebt.
Nein, es geht da nicht um Begrenzen. Da geht es halt tatsächlich um bessere Durchgreifen. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, also bei einigen Sachen ist das dringend erforderlich.
Okay.
Und wir haben ja immer mal wieder so Sachen wie Touristen beschädigen, benehmen sich ja gnadenlos daneben und so weiter und so fort. Und da will man, oder das wurde halt zum Thema gemacht. Aber eben natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Landkäufe durch ausländisches Kapital soll stärker kontrolliert werden. Illegale Beschäftigung ist eine gute Idee, das mal zu kontrollieren. Aber nach den jetzigen japanischen Gesetzen kriegt blöderweise der illegal beschäftigt wurde, auf den Deckel und nicht der ihn illegal beschäftigt. Das ist vielleicht auch ein falscher Ansatz. Und dementsprechend verschärft sich halt der Ton da halt auch ziemlich.
Ich meine, das ist nicht unwichtig, aber es scheint mir irgendwie ein bisschen Ablenkung zu sein, oder?
Ich meine, ja, es ist halt, wir greifen eben das Thema jetzt auf, weil das gerade überall die Runde macht. Dazu kommen wir ja gleich auch noch.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Landkauf vom Ausland nicht ein Problem sein könnte, aber das ist doch jetzt nicht etwas, das gerade die massiven wirtschaftlichen Schäden in Japan anrichtet, oder? Da ist ja Inflation und alle Sachen doch viel wichtiger.
Der Witz ist doch, es gibt doch schon Gesetze.
Ja.
Ja, vor allem, und die das massenweise aufkaufen, sowas wie BlackRock oder so, die werden garantiert nicht davon betroffen. Die suchen sich schön brav ein Hintertürchen irgendwo. Das ist natürlich überwiegend halt nur lautes Geschrei, um halt Wahlkampf zu betreiben. Also ich denke auch nicht, dass die, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird gerade.
Ja, vor allem sind das wieder die üblichen Floskeln. Illegale Einwanderung befeuert natürlich die Kriminalität. Dabei sagen die Statistiken, nee Leute, das sind dann eure Landsleute, die gerade die Statistik anfeuern. Das hat nichts mit illegaler Einwanderung zu tun, weil so viel illegale Einwanderung gibt es in Japan ja überhaupt nicht. Das ist halt so Realität zwischen Panikmache. Und man geht ganz, ganz scharf in Richtung Panikmache.
Ja, für überall halt, ne?
Jetzt sind wir gespannt. Wir haben ja zwei Favoriten, ne? Takaichi und Koizumi. Und sie sind dabei, Sachen zu versprechen. Und ja, es wirkt bei beiden irgendwie wie Versprechungen.
Also seien wir mal ehrlich, Koizumi hört sich eigentlich genauso an wie Ishiba.
Ja.
Weniger Steuern, höhere Löhne und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles wahnsinnig toll. Wirtschaft soll Priorität haben. Was ist daran jetzt anders als vorher?
Nix wirklich.
Ja, eben, die Wirtschaft hat Priorität. Versprochen wurde ja ursprünglich ganz viel. Umverteilung und so weiter und so fort. Es ist so nichts passiert. So, also wo sollen vor allem die Steuererleichterungen herkommen? Japan ist pleite. Genau genommen kurz davor, aber
Ja, Steuererleichterungen heißt nicht unbedingt, dass sie den Menschen das Leben einfacher machen würden. Im Moment hat Japan viel zu reparieren und zu bauen. Die ganzen Brücken, die ganzen Leitungen, die Wasserleitungen und alles. Ne? Da braucht man die Steuergelder. Da kann man nicht einfach drauf verzichten.
Ja, nicht nur das. Alleine der Schuldendienst, den sie ja jährlich bezahlen müssen für diese horrenden Schulden, der verschwindet ja auch immer mehr. Und wenn jetzt die Bank of Japan sagt, naja gut, dann heben wir mal den Zinssatz wieder an, dann wird der Schuldendienst halt noch mehr. Mhm. Ja, also es ist nicht ganz so einfach. Und Also es macht Zahnschmerzen, sowas ganz ehrlich zu hören, weil das ist immer dasselbe Geblubber und das ist auch bei der anderen Kandidatin auch nicht anders.
Ja. Tatsächlich mit den, mit den höheren Gehältern, das könnte wahr werden. Zumindestens, das wäre ein Wahlversprechen, das man einhalten kann, weil es wahrscheinlich sowieso kommt, ne?
Ja, das wird auf jeden Fall kommen, weil der Gewerkschaftsverband hat ja eine Expertenkommission eingesetzt, die halt beratschlagt haben, na, wie viel Gehalt sollte denn bei der nächsten Schunto, also im Frühjahr bei den Lohnverhandlungen fordern? Und das Gremium meint, jo, machen wir wieder 5%, ne?
Ja.
Das wäre dann übrigens das dritte Mal in Folge. Eine Anhebung wird es geben, ob es nochmal 5% wird, aktuell schwierig einzuschätzen. Bei der japanischen Wirtschaft geht es alles andere als gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, also steigen werden sie, wie hoch, keine Ahnung. Und vor allen Dingen ist auch noch immer eine Frage, wie lange können das vor allem kleine Unternehmen mitmachen? Die haben ja jetzt schon irrsinnige Schwierigkeiten.
Wenn man sich überlegt, dass das wirklich in den letzten 3 Jahren im Endeffekt jedes Jahr um fast 5 gestiegen ist, ne?
Mhm.
15% Lohnsteigerung. Das
ja, wobei auch nur bei großen Firmen, das darf man auch nicht vergessen. Also bei den die kleineren hängen deutlich drunter, also der größte Arbeitgeberanteil. Ja, das ist schwierig. Und gerade kleine Unternehmen werden auch nicht einfach so die Löhne mal eben kurz weiter erhöhen. Das sagen übrigens leider auch die Zahlen, denn alleine von Januar bis August gab es in Japan 47.078 Geschäftsausgaben, Aufgaben. Und das waren halt größtenteils kleine Unternehmen. So, sie haben halt keine Mitarbeiter gefunden. Klar, wenn man nicht die gleichen Löhne zahlt wie zum Beispiel große Unternehmen, ein bisschen schwierig, weil der Arbeitnehmer sucht sich das aus. Wo er mehr verdient, geht er hin. Und auch die Regierung tut halt zu wenig, weil ja, haufenweise Förderungen sind ja jetzt weggefallen. Und das ist ouch. Und es wird damit gerechnet, dass bis zum Jahresende insgesamt 70.000 Unternehmen Minimum pleite gehen werden.
Also im Moment wirkt da nicht, kam mir kein Signal aus der Politik, dass da sich groß was ändern wird. Na?
Nicht wirklich. Das ist nicht eigentlich wirklich, ne? Verschlechtert sich es. Na, ich meine, es ist ja auch die Sache, also man darf ja nicht vergessen, Trump sorgt dann für den Rest mit seinen komischen Zöllen und so weiter. Und man rennt halt ein bisschen planlos durch die Gegend. Ne? Also ich meine, die Lebensmittelpreise steigen. Jetzt kam raus, oh, im Juli sind die Reallöhne ja doch gesunken, nicht gestiegen, wie wir ursprünglich gedacht haben. Weil die ganzen Boni-Zahlungen sind ja viel, viel geringer ausgefallen. Und zwar deutlich geringer als ursprünglich gerechnet. Das heißt, die Menschen haben weniger Geld in der Tasche. Und wir wissen auch, der Binnenkonsum ist nun mal der Hauptwirtschaftsträger für Japan. Ja, und da tut man ja komischerweise auch nichts.
Ja, also wird auf jeden Fall die wieder eine Pleite bekommen, wenn sie nicht irgendwie ein Signal aus der Politik raushauen. Wenn der Wahlkampf jetzt nach 0815-Schema läuft, dann ist die Bevölkerung garantiert nicht begeistert.
Nö, definitiv nicht. Dazu kommen aber noch andere Probleme, wo man politisch auch irgendwann gegensteuern muss. Und das sind halt eben gerade, typisch rechte Kampagnen. Ja. Gerade in den sozialen Medien kennen wir ja, ne? Erleben wir hier auch, ist in Japan momentan genau das Gleiche. Und das hat jetzt dazu geführt, dass dieses sogenannte Hometown-Projekt, das ist ein Partnerprojekt mit Afrika, gestoppt worden ist, weil es gab eine Welle von Fake News. Da kommen jetzt ganz viele Afrikaner nach Deutschland, nach Japan. Das gibt hier Masseneinwanderung und. So, das ging ja wirklich rund. Da gab es ja dann noch ein paar kleine Demonstrationen und so weiter, haufenweise Beschwerden. Und jetzt hat die JIXA, also die japanische Entwicklungsagentur, gesagt, okay, komm, wir lassen es sein, das bringt hier so überhaupt nichts. Und eigentlich war das nur ein Wirtschaftsabkommen. Man wollte im Prinzip technische Praktikanten nach Japan holen. Bekanntlich müssen die ja nach einer gewissen Zeit wieder gehen. Und dafür dann halt eben die Verbindung, also wirtschaftliche Verbindung auf den afrikanischen Kontinent ausbauen.
Das finde ich ein Fehler. Das deckt das falsche Signal. Das zeigt Leuten, dass ihr, wenn ihr einfach nur so eine Medienkampagne veranstaltet und Bots in Massen da engagiert, dass ihr unsere Politik beeinflussen könnt. Das ist doch schlecht, oder?
Ja, das zeigt halt, dass man nicht unbedingt ein Rückgrat hat, ne?
Ja, das Problem ist halt, die Kampagne war schon wirklich extrem umfangreich und Japan hat noch keine Erfahrung damit. Das ist ja im Prinzip ein völlig neues Gebiet. Also anders als wir kämpfen damit ja seit Corona, glaube ich, wird es immer schlimmer. In Japan ist das halt noch was ganz Neues. Klar, das ging auch Corona los, aber da war es noch nicht ganz so heftig wie halt jetzt. Und jetzt sind es ja wirklich gezielte Kampagnen, die ja das streuen, obwohl das eigentlich Blödsinn ist, weil für Japans Wirtschaft wäre das gut gewesen.
Hm.
Und es ging ja gar nicht darum, haufenweise Menschen vom afrikanischen Kontinent rüberzuholen und hier dann in Japan leben zu lassen und so weiter.
Es war eigentlich ein gleichberechtigter Austausch vorgesehen, ne?
Ja,
kulturell,
genau.
Wissenschaftlich, Bildung. Aber na gut, die am lautesten schreien, die hört man natürlich auch zuerst.
Das ist das Problem. Sie sind halt wahnsinnig laut. Das hat übrigens dann auch die Stadt Kitakyushu gemerkt, denn da ging auf einmal das Gerücht um, oder beziehungsweise die Fake News um, dass das Schulessen muslimfreundlich, also halal, umgestellt werden soll. Stimmte zwar überhaupt nicht, aber es führte zu massenhaften Beschwerden. Es ging eigentlich um nichts anderes, als, dass eben eine Petition einer afghanischen Muslimin angenommen worden ist und die hatte halt 2023 beantragt, ihr Kind in der Grundschule ein Mittagessen ohne Schweinefleisch bereitzustellen, beziehungsweise dass es hier bereitgestellt wird. Das Ding ist, das wurde zwar diskutiert, aber es wurde nie verabschiedet. Also von daher ist überhaupt nichts passiert. Aber es gab eine Megawelle.
Ja, und damit man versteht, warum das überhaupt den Leuten so in den falschen Hals bekommen kommt. Ja, also die Schulessen sind normalerweise alle gleich. Da gibt es keine Wahl. Das ist das Problem. Ne? Wenn es heißt, es gibt an dem heutigen Tag nur das und dein Kind kann das nicht essen, dann ist es schlecht. Natürlich, es gibt Ausnahmen für Allergie. Und es wäre auch kein Problem, dann jemand mit muslimischem Glauben unter die Ausnahmen da zu setzen, ne? Dass er dann einfach das Alternative bekommt. Aber das hat sich einfach verselbstständigt. Die Vorstellung von wegen, ja, wegen so 1-2 Leuten schreiben sie jetzt unseren ganzen Kindern vor, was sie zu essen haben. Und dann sind sie natürlich durchgedreht.
Ja, stimmte halt auch wieder nicht. Aber dazu ein kleiner Funfact. Auf unseren Social-Media-Kanälen gab es dann auch einige, die Japaner machen das richtig. Ja, was denn? Auf Fake News reinfallen? Also sorry, aber es stand nie zur Debatte, dass es Halal-Essen geben soll für Kinder. Und da merkt man halt eben, was diese bestimmten Gruppen ausrichten. Das ist einfach nur idiotisch. Also die haben im Prinzip 2 Tage lang den gesamten Stadtbetrieb lahmgelegt.
Aus Schall und Rauch. Aus
Schall und Rauch.
Haben sie den Scheiß rausgeholt. Ne?
So, wenn man so glaubt viel. Ja, was in den sozialen Medien steht. Toll.
Meine Güte.
Ja, es ist fürchterlich sowas. Und ich denke mal, da wird es halt noch einiges mehr bald zugeben. Leider.
Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Ich finde das nämlich sehr traurig, weil das eigentlich jetzt nur die Situation halt für andere Leute halt auch schwieriger macht, wenn die halt sagen, hey, wir hätten vielleicht mal eine Alternative für unser Kind. Weil es kann ja auch, es muss ja nicht nur der muslimische Glaube sein. Was ist denn, wenn das vielleicht ein jüdisches Kind ist? Oder wenn es ein streng buddhistisches Kind ist, was auch kein Fleisch essen darf?
Ja.
Oder ein Hindi-Kind, das halt kein Rind essen darf? Also deswegen, das hat jetzt im Prinzip die Situation für alle Kinder nur schwieriger gemacht und im Prinzip nur verschlimmert, dass es dann halt Tage geben wird, wo die einfach zugucken müssen beim Essen.
Ja, vor allen Dingen, wo ist das Problem, eine zweite Mahlzeit anzubieten?
Ja, ich denke mal, das ist die einfachste Lösung. Die kostet halt am meisten, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Es ist, muss man nicht verstehen. Kann man, glaube ich, auch nicht verstehen, wenn man logisch denkt.
Ja, aber es gibt genug Leute auch, die die Schnauze voll haben davon, wie Fake News einfach einem an der Nase entlang führt, ne? Es gibt ja auch Pläne, um dagegen vorzugehen. Teilweise sind die Pläne nicht besonders gut, aber sie sind zumindest da. Die LDP will ja auch Fake News im Wahlkampf jetzt mal brutal niederschmettern, aber naja, fragen wir, wie gut das funktioniert.
Ist aber auch immer so ein Problem, so ein Tanz zwischen wir gehen gegen Fake News vor und wir schränken die Meinungsfreiheit ein. Das ist ein ganz, ganz harter Grat.
Yep.
Und da muss man höllisch aufpassen. Also ja, man muss gegen Fake News vorgehen. Das kann so einfach nicht weitergehen. Das muss weltweit passieren. Und ich sag's nochmal, da sind eigentlich die sozialen Medien wirklich in der Pflicht, weil die tun so gut wie gar nichts. Es sei denn, man hat halt eben Brüste oder so. Das ist eine andere Geschichte. Da geht's ja immer rasend schnell. Aber sowas geht's ja. Also gestern zum Beispiel bei X Tweet: Russland feuert Atomrakete auf Japan. Ich dachte, hä? Was soll denn dieser komische Post? Dann gemeldet, ist logischerweise fake. Ja, toll, der Post ist immer noch da. Ganz klasse. Und darauf fallen so viele Leute rein. Wenn man sich dann die Kommentare durchliest, sagt, Leute, guckt doch einfach mal kurz nach. Einfach mal im Googlen. Wo ist das Problem? Nix Rakete. Da ist nichts passiert.
Ja, ich muss aber auch dazu sagen, es geht in gewisser Weise gegen die Natur des Menschen. Der Mensch ist nicht von Natur so, also paranoid ist das falsche Wort, aber so skeptisch, dass er alles, was er im Internet so sieht, sofort an der richtigen Stelle nachguckt. Weißt du, ein Mensch will natürlich von Anfang an erstmal so ein bisschen vertrauenswürdig sein, dass seine Umwelt und Gesellschaft funktioniert und nicht sofort alles hinterfragt werden muss. Ne?
Und, aber stimmt, das ist eher die Ausnahme, dass halt Leute wirklich so einen Faktencheck machen oder halt nicht der erste Gedanke ist, oh, das ist cool, das teile ich, sondern sagen, Moment, lass mich mal kurz gucken. Also das ist tatsächlich eher so die Ausnahme und ja, weil man ist halt mit dem Vertrauen zum Internet mehr oder weniger aufgewachsen, weil ne, wenn man früher was gegoogelt hat, dann hat das in der Regel auch meistens gestimmt. Natürlich, Schiss gab es immer schon, aber der Zustand, in dem sich jetzt das Internet und vor allem auch Social Media befinden, die sind halt katastrophal. Das ist halt nichts so wie früher. Also ja, deswegen, ja, es ist, die Leichtgläubigkeit ist angelernt. Ne?
Kannst du nicht erwarten von Menschen, dass die das automatisch dann jetzt richtig machen. Hat der Michael Futter recht, man muss da brutal bei den Medienkonzernen reinschlagen.
Ja, muss man definitiv. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch gerade die sozialen Medien laufen mittlerweile Amok. Also mit Auslegung von Recht und so weiter und so fort. Aber naja, gut. Kommen wir mal zu was angenehm ist es nicht, aber kommen wir mal zu was anderem, denn in Japan ändern sich die Familienstrukturen und zwar rapide. Das übliche Bild, was man ja eigentlich von Japan hat, ist so typisch Großfamilien. Ne? Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, alle unter einem Dach. So, man hilft sich gegenseitig, fängt einen auf, wenn irgendwie soziale Schwierigkeiten da sind und so weiter und so fort. Ja, das Bild stimmt aber nicht mehr. Also die klassische Kernfamilie und die großen Mehrgenerationshaushalte werden halt immer seltener. Tatsächlich geht das eher zu neuen Wohnformen, zum Beispiel Mehrgenerations-Sharehouses und so weiter und so fort. Das hat wohlgemerkt auch den Vorteil, dass die Einsamkeit ein bisschen zurückgeht, weil in Japan sind ja sehr, sehr viele ältere Menschen alleine. Und da sind solche Sharehouses natürlich eine gute Idee, weil man ist einfach dann nicht mehr alleine. Aber es ist halt eben auch ein brillanter Einschnitt, weil das eben einfach nicht mehr so ist wie früher.
Nee, ich meine, wenn man kurzfristiges sieht, dann haben wir halt eine riesen krassierende Ein-Personen-Haushaltssituation. Ne? Es sind so viele Leute, so ein großer Teil von Japanern wohnen ganz alleine.
Ja.
Und dass es überhaupt irgendetwas gibt, das in die andere Richtung geht, ist schon mal schön zu sehen. Weil es ist einfach nicht hilfreich für die Gesellschaft, wenn die ganzen Leute in kleinen Einzelwohnungen leben. Egal welches Alter.
Ja, das Problem ist halt, je älter man wird, desto mehr Hilfe braucht man. Und vor allen Dingen sind soziale Kontakte nun mal wichtig. Einsamkeit im Alter ist keine gute Idee. Ja. Und insofern ist natürlich gerade diese Mehrgenerations-Sharehouses vielleicht doch ein Ansatz, um eben gegen diese Einsamkeit vorzugehen. Weil tut mir leid, aber auch da versagt die japanische Regierung mal wieder komplett, auch wenn sie natürlich was ganz anderes versprochen hat. Hat ja mal wieder überhaupt nicht geklappt. Ja, da ist es halt eine Idee. Man wohnt halt nicht mehr alleine, ist aber auch nicht im Pflegeheim oder so. Und insofern, schlecht ist es jetzt nicht unbedingt, weil ja, die Anzahl der Ein-Personen-Haushalte gerade von älteren Menschen wird in Japan immer weiter steigen.
Ja, also dieses Modell, ne, mit dieser im Endeffekt Mehrgenerationen-Familie, aber nicht unbedingt dringend, dass die alle blutsverwandt sind, das ist eigentlich cool. Jetzt muss sich das auch nur noch wirtschaftlich lohnen, ne? Dass es dann nicht teurer ist, als in einem Einzelapartment alleine zu wohnen.
Also es gibt zum Beispiel mitten in Tokio einige Projekte, darunter eins, da leben halt 12 Haushalte unter einem Dach von Kindern bis zu 90-Jährigen. Und da wird dann halt eben, gibt es kombinierten Wohnraum für Alleinerziehende, Studierende, Senioren. Da gibt es dann gemeinsame Mahlzeiten, Alltagssituationen werden eben gemeinsam gemeistert und so weiter. Das hat alles so eine familiäre Bindung ähnelt. Und gerade für Alleinerziehende zum Beispiel ist das ja eine zusätzliche Sicherheit, weil Alleinerziehende haben es in Japan ja nun mal nicht mal wirklich leicht und halt eben ältere Bewohner gewinnen halt eben auch eine neue Lebensqualität und ich finde, das ist eine super Idee.
Ja, ein neuer dritter Ort.
Genau, weil das Drei-Generationen-Haus, was ja eben so weit verbreitet ist, auch das wird wohlgemerkt in Japan in einigen Regionen noch gefördert. Und da gibt es dann auch einen Anstieg, aber der ist halt, den muss man nicht mal wirklich erwähnen, so klein wie der ist. Aber eben normal ist das mittlerweile nicht mehr, dass es eben dieses Drei-Generationen-Haus gibt.
Ja,
es ändert sich alles.
Sehr viel.
Auch bald ändert, ist übrigens, dass Japan jetzt ein Plan ergriffen hat oder so ähnlich, naja, wie auch immer, dass man bis 2030 digitale Schulbücher einführen wird, und zwar hochoffiziell. Also nicht so wie jetzt, es gibt schon digitale Schulbücher, aber das sind eher so Begleitbücher, die sind halt nicht geprüft und so weiter und so fort, sind im Prinzip nur eingescannte PDFs von den regulären Schulbüchern. Und das soll sich halt ändern, weil in Japan wird ja jedes Schulbuch logischerweise geprüft. Und das soll eben dann auch mit digitalen Fassungen passieren. So, aber man lässt den Schulen die Wahl, digital, Papier oder Mischform. Was wiederum die Verlage auf den Plan rufen, die sagen, sag mal Leute, was sollen wir noch alles machen?
Ah, ich bin ja kein großer Fan von digitalen Schulbüchern. Weil wenn dein Gerät kaputt ist, kannst du das Ding halt nicht mehr lesen, ne? Und dann auch kein Licht da, also das... Irgendwie alles ein bisschen doof. Vor allem, wenn man in einem Land lebt, das sehr katastrophenanfällig ist. Da ist so ein handliches Buch doch irgendwie etwas praktischer.
Aber, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, es macht zumindest den Schulranzen leichter, weil der wird in Japan ja auch immer schwerer.
Ja, aber die Anforderungen dafür sind recht hoch. Ich glaube, das ist wieder mal ein sehr optimistisches Ziel 2030. Ne? Mhm. Also klar, wenn sie den Schulen immer die freie Wahl zur Mischform lassen, dann wird die Mischform erstmal kommen. Weil ich kann dir garantieren, dass wenn die sagen, jetzt ab 2030 benutzen wir alle digital, gibt es genug Schulen, die einfach noch nicht genug digitale Geräte haben.
Ja, vor allem die Mischform gibt es ja jetzt eigentlich schon.
Ja.
Also das ist jetzt nicht neu. Das einzig Neue daran ist, dass die Materialien offiziell geprüft werden.
Mhm.
Also sie müssen halt dieses staatliche Prüfverfahren durchlaufen, wie jedes andere x-beliebige Schulbuch aus. Das müssen sie jetzt aktuell nicht, weil es ja eigentlich nur Begleitmaterial ist. Aber digitales Lernen hat durchaus auch Vorteile. Also man kann zum Beispiel auch mit Animationen arbeiten und so weiter und so den Stoff ganz anders vermitteln. Also es ist nicht alles schlecht. Nachteil ist aber definitiv, wie Banks gerade sagte, ja, ist doof, wenn kein Strom da ist oder eben wenn nicht genug Geräte da sind. Und natürlich auch die Tatsache, das erhöht natürlich die Bildschirmzeit der jungen Menschen.
Oh ja, also ich meine, wenn das dann wirklich so ist, dass du eine Schule hast, komplett mit digitalem Lernmaterial, dann ist den ganzen Schulunterricht starrst du dann auf dem Bildschirm, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Das macht, außerdem ist das fürs Lernen nicht besonders gut. Also es ist was ganz anderes, wenn man mit einem Buch lernt, als wenn man etwas digital lernt. Gut, vielleicht hat man dann die Möglichkeit, irgendwelche interaktiven Sachen zu machen, aber das ist ein ganz anderes Lernverhältnis. Weil zum Beispiel digitale Sachen, die haben dann einfach Suchfunktionen oder notfalls spielst du dir selbst noch eine KI drauf, dann fasst du dir den Bums zusammen und dann hast du angeblich schon gelernt. Und ein Buch, bist du unweigerlich dazu gezwungen, viel mehr eigenständig zu machen.
Mhm. Mittlerweile kannst du auch der KI sagen, fass mir mal das Buch zusammen.
Ja, schon, aber in einem Schulbuch wird das, wenn dann heißt steht, bitte liest das mal durch und so, dann musst du entweder dein Handy rausholen, was in japanischen Schulen nicht so einfach geht. Da kannst du nicht dein Handy einfach rausholen. Und wenn du aber halt so ein Tablet hast, naja, dann ist das viel einfacher, das zu umgehen. Und wie gesagt, das ist ein ganz anderes Lernverhältnis, wenn du selbstständig in dem Buch nachgucken musst, was du für Informationen brauchst, als wenn du einfach einen Knopf auf deinem Tablet drückst und sagst, such mir jetzt mal alle Stichwörter, weiß ich nicht.
Also die Tablets sind schon angepasst. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Also
Technik kann man hacken, Micha.
Ich weiß, was für ein Argument ist, das die Banks da bringt. Das habe ich auch in einem Buch gelesen von Wolf Schneider, einem Älteren, wo es dann hieß, dass es möglicherweise Leute zu schlechteren Schreibern macht, wenn man halt einen Computer benutzt, der einem sofort die Rechtschreibung prüft, der sofort einen Thesaurus zur Verfügung hat für jedes Wort etc. Wo man alles, was man geschrieben hat, sofort wieder löschen kann und wieder ersetzen kann, ohne Mühen, dass man sich nicht wirklich vorher den Gedanken macht, erstmal einen gescheiten Satz zusammenzubasteln, bevor man ihn zu Papier bringt. Ja, das stimmt schon, aber ich finde, es ist nicht so gewichtig. Ich denke mal, wenn du komplett auf Notizen machen und von Hand irgendwie was aufschreiben, darauf verzichtest, das könnte gewichtiger sein. Weil diese Kombination von selber Notizen machen, dem von Hand irgendwas bewegen und deinem Hirn, von wegen, die sich das merkt, das ist schon stärker. Also nur eintippen im Computer, das könnte theoretisch auch für schwächere Schulnoten sorgen.
Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem.
Ja.
Der Mehraufwand für Lehrkräfte, weil wenn man nur auf digital arbeitet, müssen auch die Materialien digital zur Verfügung gestellt werden. Und das muss ja auch erstmal erstellt werden, ne?
Ja. Ich frage mich, ob das wirklich mehr Aufwand gibt, sobald die dahinter kommen, weil man kann theoretisch mit Digitalen das schneller machen. Also es ist schneller, was ausdrucken zu lassen, als etwas einzuscannen und dann ausdrucken zu lassen.
Ja, das stimmt.
Mal sehen.
Erstmal ist ja die Frage, ob das überhaupt umgesetzt wird, ne?
Ja. Also so schnell
bis 2030 glaube ich definitiv nicht dran.
Nee.
Das würde mich arg wundern. So, kommen wir mal zum Tourismus. Also, Japan hatte übrigens im August mal wieder einen kleinen Touristenrekord.
Mal wieder. Also, es ist so, es passiert so oft, dass es fast schon keine Nachrichten mehr ist.
Ja, eigentlich im Prinzip jeden Monat bisher.
Ja.
Man nähert sich halt mal wieder einen kompletten Jahresrekord, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es waren halt mal wieder viele Touristen da. Und natürlich gibt es auch wieder Probleme mit dem Übertourismus. Und dieses Mal kriegen das Schulen zu spüren. Es ist ja nun mal so, Kyoto ist ja nun mal die Kulturstadt in Japan schlechthin. Ne? So viele Schulklassen reisen dahin und so weiter. Eigentlich sagten Umfragen auch, dass Schulen da durchaus noch hinreisen wollen. Aber das ist ja auch schon ein bisschen her. Und mittlerweile überlegen immer mehr Schulen, wir machen doch lieber eine Fahrt woanders hin. Weil da sind einfach zu viele Touristen, das geht gar nicht.
Ja, mittlerweile ist es wirklich so, dass es annähernd jede 10. Schule sich umentscheidet und was anderes macht.
Man darf auch eine Sache nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, dass die Stadt bombenvoll ist, es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Weil erstens mit, sagen wir mal, 2 Lehrern eine Schulklasse gerade zu halten, in Anführungsstrichen, ist ein bisschen schwierig. Das ist so ungefähr, als würdest du Mücken hüten. Und das ist auch gänzlich unmöglich. Insofern, in so einer bombenvollen Stadt, sicherheitstechnisch...
Im Gedränge, da hast du schnell ein paar Schüler verloren.
Das ist das Problem. Naja, und auf der anderen Seite ist es natürlich, das Gedränge bringt ja auch nichts, wenn du da dann den Schülern die japanische Kultur vermitteln möchtest, weil, also Schlange stehen könntest du dann wahrscheinlich sehr gut vermitteln. Das funktioniert Bombe. Alles andere könnte schwierig werden.
Das ist wahr. Es ist natürlich heftig, weil Kyoto ist die Kulturhauptstadt Japans. Also, dass du in der Schule dann nicht nach Kyoto gehst, das ist in gewisser Weise schon ein Verlust. Ne?
Wie heißt das so schön? Kyoto muss man einmal im Leben besucht haben.
Ja.
Ja. Ich meine, aber es ist verständlich, weil die Stadt ist einfach überlaufen. Ja. Und Konzepte greifen nicht. Wir hatten ja letzte Woche schon wieder ein Thema Kyoto hier, total verstopft und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt auch nicht besser. Aber die Stadt arbeitet zumindest dran. Denn was man jetzt gemacht hat, ist, man hat jetzt Touren eingeführt oder testet gerade Touren, die japanische Umgangsform vermitteln sollen.
Ja, das ist auch irgendwie ein interessantes Konzept. Aber dann, ich meine, ist eine schöne Idee, aber dann muss man irgendwie an der Tour auch teilnehmen, um die Dinge zu lernen. Und wenn man da halt nicht mitgeht, dann ist das auch so ein bisschen Perlen vor die Säue. Ne?
Oh, Touren sind gar nicht so unbeliebt, tatsächlich.
Okay.
Also einmal, sie grast natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten ab, die du kriegst ja dann auch erklärt und so weiter und so fort. Das machen schon gerne, tatsächlich auch viele, weil das ist ein bisschen leichter, als sich da alleine durchzukämpfen. Aber gleichzeitig wird halt erklärt, wie benehme ich mich zum Beispiel im Tempel. Finde ich eine super Sache. Oder halt eben auch so Sachen wie gehe ich denn hier mit Müll um und so weiter und so fort. So alles so die Kleinigkeiten, die für ausländische Touristen durchaus ungewöhnlich sein können.
Ja, Touren sind eine schöne Sache. Ich habe auch jetzt in meinem Kopf gehabt, wo wir es vorhin bei Digitalisierung haben, so virtuelle Touren. Ne?
Gibt es ja schon.
Sie haben auch ihre Nachteile, aber trotzdem, jemand, der mit einer Kamera aufgeschnallt da durchläuft und einem alles erklärt, weil er halt ein ausgebildeter Tourenleiter ist, ist nicht unbedingt die allerschlechteste Art und Weise, was zu sehen.
Überhaupt nicht. Ich meine, was ich jetzt auch cool finde, nur mal so ganz kurz das Nebenbei-Fact, in Tokio werden gerade Roboter-Touren getestet, wo halt Menschen mit einer Behinderung dann den Tourguide spielen über einen Roboter. Total cool.
Ja.
Oh, das hat natürlich auch so einen besonderen Charme, halt so das Futuristische von Japan. Ne?
Du hast halt einen Roboter auf der Schulter und dann ab dafür. Das ist wirklich ziemlich ulkig. Also nein, diese Touren sind eigentlich so keine schlechte Idee. Sie müssen halt dringend ausgeweitet werden, weil aktuell sind sie halt noch relativ eingeschränkt. Aber wenn man halt eben bedenkt, dass im letzten Jahr Kyoto von 10,88 Millionen ausländischen Touristen besucht wurde. Das ist doppelt so viel im Jahr davor, wie im Jahr davor. Das ist wirklich viel. Und ich meine, ja, Kyoto ist groß, aber überleg mal, so viele Menschen da rein? Oh, schwierig. Da ist das vielleicht doch eine Idee, sowas einfach anzubieten, um gleich von vornherein eben Probleme des Übertourismus anzugehen. Ich meine, du verringerst damit nicht die Masse an Touristen, aber zumindest das Benehmen.
Hm. Ist das eine neue Marktlücke? Der Streamer, der Touren macht durch Kyoto.
Naja, warum nicht?
Naja.
So, wenn wir schon beim Tourismus sind, dann haben wir da noch ein bisschen was Kurioses. Denn in Japan sind ja Spiele-Apps unglaublich beliebt, ne?
Also auf dem Smartphone zocken sie wie die Weltmeister.
Eben, das hat sich auch die japanische Stadt Tsurugi gedacht in Tokushima. Die hat nämlich eine Smartphone-Spiele-App entwickelt, wo ihre zahlreichen Naturdenkmäler, also ihre Bäume, die Hauptrolle spielen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es die Waldtouren oder Baumtouren wieder gibt, weil unglaublich viele Menschen, die das Spiel spielen, wollen in diese Region und eben die Bäume in live sehen.
Ach, das ist schon mal ein schöner Effekt zur Abwechslung.
Ja, übrigens, kleiner Funfact, das Spiel wird irgendwann demnächst auch auf Englisch erscheinen. Ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß.
Beim Bäume kuscheln?
Beim Bäume kuscheln. Nein, es ist tatsächlich ein Action-RPG.
Ah, okay, okay. Ja, was ich jetzt so ein bisschen wegen Bäume so ein bisschen verwirrend war, was jetzt genau der Kontext dafür sein könnte. Ne? Aber nee, ist doch mal schön, wobei ich dann natürlich gleich wieder so den Pessimisten raushängen lassen muss. Immer wenn die Leute dann irgendwas toll finden und irgendwo in die Natur rennen, endet es meistens nicht so gut für die Natur.
Ja, es sind ja spezielle Touren, das halten wir fest. Also da sind dann Guides, die schon aufpassen. So ist es jetzt nicht. Die werden da nicht einfach frei durch die Bäume watscheln, weil es sind Naturdenkmäler. Das heißt, so einfach ist das gar nicht.
Ja, und es ist wirklich spannend, wie man den Grat hält, ne? Die auf Messers schneide, ne? Von wegen, du willst Werbung machen für all deine Sachen, aber du willst auch nicht, dass es durch die Decke geht wie so irgendein Instagram-Phänomen und auf einmal alles dir eingerannt wird.
Ja, ja. Aber ich meine, so ist es eine keine schlechte Idee. Wobei man muss auch ganz ehrlich sein, die Touren jetzt werden natürlich erstmal nur von Japanern gebucht tatsächlich, weil das Spiel ist ja nur in Japan erhältlich. da macht jetzt die ganze Sache natürlich noch ein bisschen einfacher, auch wenn die Japaner als Touristen ein bisschen schwierig sein können. Aber so im Großen und Ganzen sieht man dann halt mal, was so eine kleine Idee, so wie bringt jetzt mal eine Spiele-App raus, auslösen kann. Weil die Baumtouren waren damals mal beliebt, dann sind die irgendwie eingeschlafen, wollte keiner mehr, dann hat man die abgeschafft. Und jetzt sind sie deswegen wieder da.
Ja, das ist ein ganz neuer Markt. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Anime, die einfach nur Werbeanime für Tourismus sind. Ne?
Ja, definitiv. Das wird ja auch immer mehr. So, weil wir gerade bei Spielen sind. Stellt euch mal vor, ihr arbeitet in einer Fabrik, macht eine stupide Arbeit, wie zum Beispiel, ich betätige einfach diesen Hebel. Oder wir kennen ja alle das Video aus dieser, war das eine chinesische Fabrik, die irgendwelche Kuchen herstellt oder so? Was ganz cool ist.
Da gibt es ganz viele, wo sie nur jeder einen Handgriff machen und das gefühlt den ganzen Tag.
Todlangweilig.
Ja.
Naja, jedenfalls ist es logisch, in der Fabrik ist es immer ein bisschen langweilig, wenn du nur stupide Arbeiten machst. Und jetzt hat man sich dann gedacht, wir könnten ja mal die Fortnite-Entwickler fragen, ob wir da nicht mal was machen können. Ja, und das haben sie dann gemacht. Die haben nämlich ein System installiert, dass, wenn du einen Arbeitsablauf fertig hast, in einem virtuellen Dorf oder in einem virtuellen Dorf aktiv wirst. Das heißt, du sammelst Punkte, um dieses Dorf auszubauen. Und das macht halt jeder, der in dieser Fabrik arbeitet.
Jeder mag Punkte. Ich meine, selbst bei so Sachen wie bei Glücksspielautomaten, ne, da wird sehr viel Mühe sich gemacht mit den Soundeffekten, mit den schönen Lichtern und mit allen möglichen anderen, was sich da anzieht und was dir ein Gefühl gibt, dass wenn du was tust, passiert irgendetwas. Ne?
Ja.
Und klar, das funktioniert auf jeden Fall. Das steigert sich dann natürlich, wenn man irgendwie das jeden Tag macht und dran gewöhnt wird, dann geht es einem richtig ins Fleisch und Blut über.
Ich finde das auch nett als Idee, weil ja, Schließbandarbeit ist nicht umsonst ein Synonym für Eintönigkeit. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass jemand da mal mehr Spaß hat, am Maschinchen zu stehen, wenn er sich denkt, nur noch 3 Runden, dann kriege ich die Bonuspunkte oder so.
Ja, tatsächlich ist es so, dass erste Tests gegeben haben, dass es tatsächlich die Arbeitsproduktivität erhöht, und zwar von bis zu 18%.
Das überrascht mich überhaupt
nicht. Aber es hat allerdings auch einen Nachteil. Natürlich liefert dieses System auch Daten. So, und zwar über jeden Arbeitnehmer. Das heißt, also, wenn einer zum Beispiel ein bisschen lahmarschiger arbeitet, kann ja mal vorkommen, man hat einen schlechten Tag oder was weiß ich was, dann sind die Daten da, die kann man sich rauspicken und dann wird der Mann halt eben zum Gespräch gebeten oder was auch immer. Wir kennen das, ja?
Ja.
Das ist natürlich ein gewaltiger Nachteil.
Ja, das kann verleiten dazu, nach diesen Daten zu urteilen und das ist meistens schwer. Zahlen sind nur Zahlen.
Also du hast denn so die Sorge, dass man da vielleicht doch noch schneller in die also dass das alles noch krasser irgendwie überwacht wird, als es jetzt schon ist und dass vielleicht das nur der schöne Look ist und man halt da, ja, das Ganze mehr ausnutzt, als eigentlich für einen guten Zweck zu benutzen.
Man kann das auch spaßiger machen, ohne dass man sofort alle Daten sammelt. Ne? Wenn die Maschine halt ein richtig zufriedenstellendes, geiles Geräusch macht, wenn du auf den Knopf drückst, dann reicht das auch oft schon.
Ganz ehrlich, ich möchte dann in dem Moment wirklich meine japanische Fabrik besuchen, weil das wäre eine sehr interessante Geräuschkulisse.
Ja. Oh Gott, stell dir das mal vor, das hört sich dann an wie so ein Pachinko-Salon. Dann würde ich kündigen. Definitiv. Ich war noch nie in einem drin, aber es reicht, das schon irgendwie so mal so Aufnahmen aus Tokio zu sehen, wenn Leute daran vorbeilaufen. Da würde ich schon absolut ausflippen. Das ist eine Geräuschkulisse, die ist brutal.
Ich wollte gerade sagen, tu dir einen Gefallen, geh da bitte auch nie rein. Ich habe den Fehler gemacht, es war nicht witzig. Und die Kopfschmerzen danach waren echt gravierend. So, Family Markt steigt in den Tsukimi-Markt ein mit unmoralischen Mahlzeiten. Und ja, die heißen wirklich so. Kurze Erklärung. Der Tsukimi-Markt, das ist eine Aktion im November, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Tsukimi bedeutet wortwörtlich Mondschau. Das ist so eine japanische Tradition im Herbst, bei dem der Vollmond verehrt wird. Und da haben dann so Mahlzeiten mit Ei eine ganz, ganz große, wichtige Rolle, weil das Eigelb stellt halt den Vollmond dar und so weiter und so fort. Und das nutzen natürlich Convenience-Stores und verkaufen dann eben speziell darauf zu bereitete Gerichte. So, Family Mart hat sich jetzt gedacht, wow, machen wir jetzt auch, weil in den letzten Jahren im Social-Media-Bereich die Anzahl an Fotos und Posts über dieses Event halt zugenommen hat. Da müssen wir Gewinn mitmachen. Aber wir machen das nicht einfach so. Nee, wir bieten unmoralische Mahlzeiten. Und damit ist übrigens gemeint, besonders deftige Gerichte, die bewusst kalorienreich und sättigend sind. Also sagen wir so, jeder Nahrungsexperte wird wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen und sagen, Gott.
Ja, also, nee. Es ist schon eine ziemlich reißerische Art und Weise, eine Kalorienbombe als unmoralisch zu bezeichnen. Vielleicht als schlechte Gewissen greifen hier. Oder Leute, die das nicht sofort checken, die denken an irgendwas Versautes, ne?
Ja.
Ich dachte halt auch, so was servieren die denn? Weiß ich nicht, Panda-Steak oder so? Also.
Oder irgendwas mit Aphrodisiakum.
Ja gut, ich hatte mir so unmoralisch eher im Sinne vom, es ist halt moralisch verwerflich, das zu essen.
Ach so, aber, okay, ja.
Ja, also ich meine, ist es vielleicht auch moralisch verwerflich dann für die Waage, wenn man sich danach aufstellt?
Das ist es definitiv.
Aber es sieht immer noch sehr japanisch aus. Es sind keine frittierten Müsli-Riegel oder Twix oder sowas.
Frittierte Müsli-Riegel? Das hört sich eklig an.
Du, es gibt Leute, nicht? Die frittieren alles.
Das kommt aus Schottland, der Trend.
Ich kenne frittierte Snickers tatsächlich. Beim Müsli-Riegel habe ich noch nicht gehört.
Boah, es
hört sich genauso pervers an.
Es gibt Menschen, die frittieren alles.
Ja, auch ihren Salat.
Auch ihren Salat. So kann man auch den Sinn von Salat mal eben kurz zerstören. Aber okay.
Ah ja, wobei unmoralisch. Ich habe ja letztens was Interessantes gelernt. Es gibt ja in Japan tatsächlich so die Geschmacksrichtung Salad manchmal. Also bei Snacks. Und das hat mit Salat tatsächlich nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass das Salatöl und Salz ist. Und deswegen heißt der Geschmacks-Salad. Also für die Leute, die denken, sie essen was unglaublich Gesundes. Nein.
Salatdressing, also, okay.
Ja, es ist einfach nur ein Ölsalatdressing damit wohl gemeint. Wer es nicht weiß, der denkt, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, Gemüse in sich reinschaufelt. Meistens sind das Chips, also von daher.
So, kommen wir mal zur Kultur, müssen wir ja auch mal machen, ne? Ich meine, jeder von uns hat doch bestimmt schon mal von den Ise-Jingo-Schrein gehört, oder?
Ja.
Das ist ja immerhin der Schrein in Japan, da wird ja immerhin Amaterasu verehrt. So, und da gibt es eine Tradition alle 20 Jahre. Da wird der Schrein nämlich im Prinzip einmal komplett auseinandergebaut. Dann werden ganz viele Zypressen und so weiter gefällt. Und dann wird der Schrein wieder komplett aufgebaut. Amaterasu wird eingeladen, dort wieder für die nächsten Jahre zu wohnen. Ja. Und das Ganze findet jetzt aktuell zum 63. Mal statt.
Ja, das ist eine clevere Sache. Das ist so, dass normalerweise da zwei Plätze nebeneinander sind. Also ist nicht so, dass dann der Schrein weg wäre während den Bauarbeiten. Nein, da wird erst der neue aufgebaut und dann wird der alte abgebaut. So machen die das. Also ja, das genau. Es bleibt durchgehend ein Ort für die Gottheit da.
Sie ja, also man setzt die Gottheit jetzt nicht auf der Straße, das will man natürlich auch. Also du musst jetzt raus und wartest, bis ihr neu gebaut
wird. Ja, geh ins Hotel, bis ihr fertig sind. Nee.
Nein, das natürlich nicht. Nee, eben, es sind zwei Plätze, also dann im Neubau, dann gibt es halt den großen Umzug und so weiter. Und das ist natürlich ein sehr umfangreiches Fest, was da dann startet. Mhm. Interessant ist halt eben der Aspekt, dass es seit mehr als 1300 Jahren jetzt mittlerweile so geht. War das eigentlich 20 Jahre oder war das länger?
Alle 20 Jahre kommt ein neuer Zyklus. Aber ich muss mal nachgucken, genau wie die das rechnen. Weil ja, die Bauarbeiten, die dauern natürlich jahrelang, ne?
Ja, ja, definitiv. Insgesamt umfasst das Ganze übrigens 30 Feste und Zeremonien und es müssen insgesamt 125 Gebäude neu aufgebaut werden. Dafür werden dann auch extra Bäume gepflanzt und so weiter und so fort. Also das ist so ein im Prinzip eine Riesenaufgabe für den Schrein, das Ganze überhaupt vorzubereiten und so weiter.
Ja. Und diese großen Schreine und ihr Wiederaufbau, das ernährt sozusagen eine ganze kleine Wirtschaftszweig von Handwerkern und Spezialisten. Und plus natürlich die ganze Region profitiert davon wirtschaftlich, ne?
Und lässt sie natürlich auch überleben. Ja. Darf man ja nicht vergessen, weil es gibt immer noch alte Handwerkstechniken im Betrieb, aber das stirbt ja auch langsam aus und da werden sie halt noch gebraucht.
Unbedingt, ne?
Es ist zumindest eine sehr faszinierende Tradition, weil das sieht man tatsächlich nicht überall in Japan.
Nee.
Also
eigentlich sieht man es nur da.
Diese Sachen sind so aufwendig gemacht und halten so viel Stand, dass ich immer der Meinung bin, dass alle 20 Jahre ein bisschen oft ist, ne? Weil diese Holzbauten sind sehr widerstandsfähig. Mhm. Die sehen zwar nicht immer so schön aus nach 20 Jahren, aber die würden locker auch 40 Jahre aushalten, bevor sie bis in eine Säule bauen müssen. Ja. Aber ja, okay. Ich meine, anscheinend funktioniert es ja mit dem Zyklus so.
Ja, die Leute scheinen ja auch Spaß zu haben zumindest. Also wenn man sich so die Bildchen da anguckt, die sind da wohl richtig mit Herz und Lust dabei, das ordentlich wieder aufzubauen, beziehungsweise vorher erst abzubauen.
Ja klar, ich meine, du weißt, du hast jetzt für die nächsten, 8 Jahre oder so, hast du Arbeit, steht hier. Und für die nächsten 8 Jahre wird es viele Feste geben und viel Zeugs, das passiert hier. Es wird nicht langweilig in der Gegend. Also ja, klar, da sind die Leute happy drum.
Ja, eben. So. Machen wir noch einen Abstecher nach Fukuoka, würde ich vorschlagen, denn da sorgt erotische Werbung auf LKWs für ganz schön Probleme. Dazu kurz erklärt. In Japan ist es durchaus üblich, dass in Großstädten LKWs mit Musik und Ansagen und Werbegeflimmer auf Monitoren und so weiter durch die Gegend brettern und halt Werbung streuen. Dafür braucht man aber eine Genehmigung. So, das Problem ist, dass man diese Genehmigung sehr einfach umgehen kann und das wird vor allen Dingen von Firmen ausgenutzt, die eben erotische Dienstleistungen anbieten. Und das findet man in der Stadt gar nicht witzig.
Das ist einfach ein Witz, ne? Dass sie einfach dann sagen, ja, wir sind hier nicht Teil von dieser Präfektur, wir kommen von außerhalb. Ne? Der LKW fährt von außerhalb an und dann hat alles in Ordnung auf dem Papier. Also, das ist ein Witz.
Das ist ein totaler Witz, aber es werden halt immer mehr. Also zwischen April und Juni waren 202 Werbe-LKWs, von denen 97 Werbung zeigten eben für erotische Dienstleistungen. Und ich meine, das alleine auf einer Straße öffentlich und so ist keine gute Idee, weil bekanntlich laufen auch immer gerne Kinder rum und so weiter. Und die kommen meistens aus Ostjapan.
Mann, ey. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass es nicht möglich ist, da einen Riegel vorzustellen. Es
ja, würde ich auch so sagen.
Ja, also es ist nicht so, dass die im Recht wären, ne?
Nein, definitiv nicht. Es gibt einfach nur eine Gesetzeslücke und die nutzen sie ja ganz kräftig aus, weil eben einfach die Nummernschilder von außerhalb der Präfektur sind.
Gott, können wir das nicht anpassen? Bitte, ist ja witzig.
Ja, das möchte man jetzt auch tatsächlich machen, weil es gibt schon sehr viele Städte, die eben diese LKW-Regeln extrem gerade verschärfen. Tokio mal wieder Vorreiter übrigens, weil da sind die Dinger ja super nervig gewesen. Weil da, also da hast du schon gar nicht mehr ausgehalten im wahrsten Sinne des Wortes. Und da wurde dann auch spezielle Werbung verboten und auch die Gestaltung und so weiter der LKWs, weil die können natürlich auch Fahrer ablenken, logischerweise, wurde ebenfalls vorgeschrieben und also solche Sachen. Und das will Fukuoka jetzt auch durchsetzen.
Meine Gott.
Scheint ja dringend notwendig zu sein.
Mhm. Ganz, 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 ganz dringend. Weil es ist, ich meine, alle 20 Minuten an einer Teststelle, da standen sie dann den ganzen Tag, alle 20 Minuten ist so eine erotische Werbung an ihnen vorbeigerattert.
Ja, was ich mich ja persönlich so frage, ist es denn tatsächlich werbetechnisch so effizient, mit so einem Truck da durch die Gegend zu fahren? Das hört sich schon ziemlich altbacken an. Also ist das tatsächlich, lohnt sich der Aufwand dafür überhaupt? Das finde ich so faszinierend.
Nein, also ja und nein. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so einen riesen Effekt hat, aber es ist halt eine beliebte Werbemethode in Japan. Das machen ja zum Beispiel Politiker auch ganz gerne. Da rast dann eben der kleine Kastenwagen durch die Gegend mit einer Mikrofonanlage oben, mit einer Sprecherlage oben drauf, wo du so denkst, wow. Und dann werden da die Parolen runtergejodelt. Also wählt mich, bla bla bla. Das bleibt halt irgendwie wahrscheinlich im Hinterkopf hängen. Ich habe keine Ahnung.
Weißt du, ich glaube auch, dass das funktioniert einfach vom Prinzip her, weil große Plakate sind schon mal ganz gut, ne? Große Plakate, die sich bewegen, fallen dir schon noch mehr ins Auge als eins, das da irgendwo steht, das du ignorierst du irgendwann mal, weil du zweimal vorbeigegangen bist, ne? Und ja. Plus, sie können das einigen Leuten ans Auge führen, ne? Nicht nur Leute, die halt an der bestellenden Ecke, wo das Plakat hängt, entlanglaufen.
Mhm. Also, ja, das macht schon Sinn, ja.
Auf dem Papier hört sich das eigentlich clever an.
Es scheint zu funktionieren.
Ja.
Nervig so. Ist es trotzdem.
Ja, das ist super nervig. Weil Dinger sind laut, das darf man auch nicht vergessen. So, ganz kurz noch, bevor wir zum Monatsvorschau kommen. In Japan gibt es ja ein Dorf, das bezeichnet sich selber als schärfstes Dorf Japans. Und das bietet eine spezielle Chili an. Das Dorf liegt in Fukushima. Also genau genommen ist das Dorf Hirata. Und das hatte nach dem Atomunfall ganz, ganz böse Probleme, weil Fukushima-Produkte von da waren nicht unbedingt beliebt. Also hat man angefangen, die sogenannte Habanero-Chili anzupflanzen. Und ganz ehrlich, das funktioniert so gut, dass erstens eine Rekordernte eingefahren wird und die verkaufen sich wie warme Semmeln.
Man ist aber auch geschickt aus Japan, auch interessant. Das ist mal was Neues.
Man ist allerdings auch tatsächlich sehr schlau vorgegangen. Erstmal hat man sich den Namen schärfstes Dorf Japans gegeben. Also es liegt wirklich an der Chili, nicht an den Frauen oder so. Okay, das war jetzt gemein, aber sorry, der musste sein. Und man hat halt spezielle Gerichte entwickelt, wie zum Beispiel Japans schärfstes Chili oder Japans schärfstes Eis. Und das verkauft sich wie blöd.
Ja,
ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die Japaner alles, was so das Schärfste, das Schickste und so, das finden die wahnsinnig toll. Ja. Alles, was irgendwie in irgendeiner Form besonders ist, das kommt immer gut an.
Ja, und Vorsicht übrigens, beim Höllencurry würde ich wirklich wahnsinnig vorsichtig sein. Das Zeug ist richtig übel scharf.
Ja, eine Habanero ist extrem scharf. Also das, wenn man sich so mal so eine Chili gesnackt hat, eine Habanero ist, glaube ich, das Hundertfache oder so. Also die Habaneros sind schon ziemlich brutal. Das sollte man nicht unterschätzen.
Man kann das übrigens auch mittlerweile nach Deutschland ordern, nur so als kleiner Tipp.
Ja, ist schade, dass es hier keine Kultur des Schafsessens wirklich gibt. In Japan gibt es das.
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir mal bestellt, ich habe es probiert. Puh. Ich konnte zwei Tage nicht mehr sprechen. Das hat echt nur noch gebrannt. Also nicht schön.
Ja, es geht nicht so. Also, du brauchst schon eine Soße für. Ne?
Mhm. Also bei uns in Deutschland gibt es halt nur Senf. Also wenn wir eine Schafkultur haben, ist es Senf.
Okay, Schaf und Senf haben wir tatsächlich, ja.
Senf ist toll.
Ja, dafür lieben Japaner tatsächlich Senf. Also die finden unseren so mittelscharfen Senf, finden die ziemlich geil.
Okay, das ist
also. Ja, also es ist so ein Geheimtipp, weil offensichtlich kriegt man es so in Japan nicht, aber Leute, die das mal probiert haben in Japan, die finden das richtig gut. Das schmeckt halt gut zum Fleisch, ne?
Ja.
Und deswegen, das ist, wenn da mal so ein Oktoberfest ist, Senf oft ein ziemlich großer Knaller.
Ja, tatsächlich. Aber um mal ganz kurz darauf zurückzukommen, das ist ja nicht nur der wirtschaftliche Effekt, den sie da so haben, sondern es hat auch dazu geführt, dass es immer mehr Bauern gibt, die halt eben diese Chili anbauen und es führt dazu, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die tatsächlich dahin gehen und eben einen Hof oder beziehungsweise einen Anbau eröffnen. Und das ist einmalig für Japan, denn die Landwirtschaft hat eigentlich ein tierisches Problem mit Nachwuchs. Da ist das überhaupt kein Thema.
Das ja, Chilis sind doch irgendwie cool.
Ja, das würde in Deutschland nicht funktionieren. Du könntest keinen Abnehmer finden für deutsche Chilis. Aber hier, guck dir das an, 2012 haben sie angefangen, 150 Kilogramm im ersten Jahr, kleine Sache. Und jetzt sind es mittlerweile 10 Tonnen, die sie produzieren.
Ich weiß nicht, also ich glaube zumindest bei Grillsoße könnte das in Deutschland funktionieren. Das ist, glaube ich, so was, womit man die Leute ködern könnte.
Ja, also du schreibst noch drauf mit Bier und dann verkauft sich das schon.
Chili-Bier, das wär's doch mal.
Oh, ich glaube, das Ich weiß nicht, also entweder springt Söder im Dreieck oder irgendein anderer Biertrinker, aber ich tippe mal auf Söder. Das wollen wir nicht, der labert schon genug Blödsinn.
Ja, und Chili-Chips, das ist natürlich auch immer so, da suchen die Leute immer den scharfsten Zeug. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Habanero-Popcorn, gebe ich ganz offen zu.
Popcorn scharf?
Ja, ja,
okay.
Es gibt eine Marke, die verkauft teilweise im Supermarkt, kriegst du auch nicht überall, das heißt Habanero-Popcorn tatsächlich. Ich kann es empfehlen, aber man sollte darauf gefasst sein, dass es halt wirklich scharf ist.
Also ich bin ja ein totaler Fan von den Wasabi-Erbsen. Die sind lecker.
Ja, aber das kann ich auch voll stopfen.
Ja, die sind wirklich brutal lecker.
Aber die sind auch wieder anders scharf, ne? Also das ist ja kein scharf im Sinne von Chili wegen Capsaicin, sondern das funktioniert ja ein bisschen anders.
Die sind vor allen Dingen brutal in der Hinsicht, weil du kannst erstmal eine ganze Handvoll essen und dann zieht die Schärfe durch. Und eieiei, das ist auch
gemein. Hilft aber bei einer verstopften Nase.
Ja, das. Ja. Okay, gut. Nachdem wir jetzt ein paar kleine Tipps gegeben haben, würde ich sagen, kommen wir mal zur Monatsvorschau.
Jawohl, jawohl, jawohl. Die Monatsvorschau für den Oktober ist diesmal Gott sei Dank nicht so üppig. Es ist ein bisschen weniger los, auch bei den Veranstaltungen. Wir haben am 10. Oktober bis zum 12. die Polaris Convention auf der Hamburger Messe. Die Tickets sind da zwischen 39 Euro bis 79 für das ganze Wochenende. Und am selben Wochenende haben wir den 3. Japanmarkt in Köln, der dort in der Stadthalle in Köln stattfindet. Dort ist der Eintritt 16 Euro und halb so viel für Kinder. Am 15. bis 19. Oktober ist dann halt der große Brocken, ne? Die Frankfurter Buchmesse. Wieder in der Ludwig-Erhard-Anlage 1 in Frankfurt am Main. Da rangieren die Tickets auch von 30 Euro für einen Tag, Freitag und Sonntag, glaube ich. Samstag ist teurer. Bis 59 Euro fürs ganze Wochenende. Weitere Details findet ihr auf den Webseiten von den Veranstaltungen. Die haben wir alle drin bei uns im Artikel. Dann im Fernsehen. Am Montag, dem 6. Oktober, läuft auf ZDF Info Lost Places Japans Militärdiktatur, wo es um einige Inseln geht. Besonders um eine Insel, wo dann Experimente durchgeführt werden an den Hasen dort. Die Hasen hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg dort wieder angesiedelt. Das ist eine interessante Sache. Wird noch immer wiederholt am 18. Oktober. Am 9. Oktober läuft auf Kabel 1 Doku Geheimnisse der Meere Japans Übermacht, wo es über die japanische Flotte geht, ne, im Zweiten Weltkrieg, die aus irgendeinem Grunde ziemlich erfolgreich waren, bis sie auf die Amerikaner gestoßen sind. Dann am 19. Oktober ist auf Welt Lost Places am Laufen das Maya Hotel. Das ist einer von diesen eigentlich mitten in einer ziemlich belebten und florierenden Gegend gelegenen Sache. Ne? So ein Berghotel an dem Maya-San, ein heiliger Berg, der aus irgendeinem Grund auch komplett verlassen ist. Ja. Lost Places haben wir ein paar Sachen drauf, aber sind lange nicht mehr gelaufen. Das war erst im letzten Jahr Ende, wo das reinkam. Deswegen habe ich es jetzt hier wieder mit aufgenommen.
Ist auch interessant, muss man mal ehrlich sagen.
Ja. Dann am Samstag, den 25. Oktober, läuft noch was auf Arte. Und zwar in der 360-Grad-Reportage Japan, das Erbe der Samurai. Da geht es besonders um die Schwerter. Da schauen wir einem Schwertschmied über die Schulter, wie er Schwerter schmiedet und woher die ganze Idee kommt, ne, dass das Schwert die Seele des Samurais war. Gut, das wär's fürs Fernsehen. Netflix haben wir nicht besonders viel. Letzten Monat ist ja Alice in Borderland wiedergekommen, aber diesen Monat haben wir keine neuen Realserien aus Japan. Wir haben nur ein paar Animes. Der zweite Teil von Ranma 1/2 kommt ab dem 4. Oktober und das wird wöchentlich ausgestrahlt auf Netflix. Und ab dem 15. Oktober kommen noch neue Folgen von Boruto. Wer das auch immer noch guckt, das hat auch einen ewig langen Rattenschwanz. Ne?
Ich wundere mich, ich glaube, das ist schon seit Jahren.
Ja.
Es findet kein Ende.
Kein Ende. So, bei den Büchern habe ich ein paar rausgesucht. Und zwar von Natsume Soseki kommt am 8. Oktober heraus Ich, der Kater, ein Klassiker von ihm. Das ist eine neue Ausgabe. Beim Schöffling Verlag kam schon vor einem Jahr eine Ausgabe raus. Aber sie haben jetzt eine neue gemacht. Also wer es damals nicht mitbekommen hat oder verpasst hat, der hat jetzt nochmal die Gelegenheit. Ist ein lustiges Buch. Am 14. Oktober kommt raus von Michiko Aoyama Matcha Tee am Montag. Das gehört zu diesem Genre von Cafés, ne, wo menschliche Schicksale sich treffen. Das erscheint beim Rowohlt Kindler Verlag. Und als letztes habe ich am 22. Oktober von Jocelyn Bukilat Der Herbst, Meisterwerke der japanischen Holzschnittkunst. Ein schönes Bildbuch mit japanischen Holzschnitten. Alles im Thema Herbst. So, weitere Details und die ISBN-Nummern und alles findet ihr wieder bei uns im Artikel.
So, genau. Dann noch ein kleiner spezieller Hinweis, denn im Oktober startet auch wieder die Sake Week. Da könnt ihr um Berlin und einige weitere Städte vom 1. bis 7. Oktober, ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich glaube, da läuft sie zumindest noch, wieder Sake testen und in die Welt von Sake eintauchen. Darunter dieses Mal übrigens auch dabei das Samurai-Museum in Berlin.
Oh, das können wir auch sehr empfehlen, ne? Also das ist ja. Das kann man auch so besuchen, ohne Sake.
Und ebenfalls diesen Monat ist die Sake, das Sake Vienna, nennt sich das. Dazu haben wir dann auch noch einen Artikel bei uns, da könnt ihr mal nachlesen. Auch sehr empfehlenswert, wer sich halt mal ein bisschen eingängiger mit Sake beschäftigen möchte.
Okay, wunderbar.
So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wie immer, wir würden uns wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen. Zwinker, zwinker. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikato.com. Da haben wir logischerweise jeden Tag was für euch. Ansonsten folgt uns, wo wir uns folgen könnt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.